Das Beste für die Erde wäre es, wenn es die Menschheit nicht geben würde. Was denkst du über diesen Satz? Machen jetzt keine Abstimmung, wir müssen auch nicht die Hände heben. Das Beste für die Erde, für den Planeten, für die Welt wäre es, wenn es die Menschheit nicht geben würde. Wie stark stimmst du dieser Aussage zu? Sagst du, ja, das stimmt, das wäre wirklich das Beste, oder sagst du, ich weiß es nicht, oder sagst nein, das wäre absolut nicht gut, wenn es die Menschheit nicht geben würde. Denk mal drüber nach. Mein Eindruck ist, dass in unserer Gesellschaft das hier gilt. Das ist wie so ein, sage ich mal, kollektiver Konsens, die Idee, dass wir eigentlich ein Fehler sind für diese Welt, dass wir eigentlich ein Problem darstellen. Nicht das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Es gibt ja die sogenannte Birth-Strike-Bewegung. Das sind junge Influencerinnen, die sagen, das größte Geschenk, das ich der Welt machen kann, ist, keine Kinder zu bekommen. Denn jedes Kind in der westlichen Welt hat so einen riesigen CO2-Fußabdruck, das ist desaströs. Damit schädige ich die Welt. Deshalb ist das größte Geschenk, das ich der Menschheit machen kann, oder dem Planeten machen kann, ist, keine Kinder zu bekommen. Ich denke, diese Aussage ist dämonisch, teuflisch. Der Teufel ist der Feind allen menschlichen Lebens. Und die Idee zu sagen, dass wir Menschen als Menschheit das Problem sind, nicht das, was wir tun, sondern dass wir das Problem sind, die halte ich für hochgradig gefährlich. Ich glaube aber, dass wir in so einer Art, ich nenne es jetzt mal kollektiver Scham darüber leben, wer wir sind und was wir dieser Welt oder was wir der Erde antun. Wenn man das auf die persönliche Ebene zieht, wird es noch dramatischer. Zweimal haben Menschen mir gegenüber folgenden Satz ausgesprochen. Sie haben zu mir gesagt, ich glaube, das Beste für alle wäre es, wenn es mich nicht geben würde. Ich denke, es wäre das Beste für die Welt, wenn es mich nicht geben würde. Und ganz ehrlich, wenn mir das jemand sagt, das bricht mir das Herz. Das bricht mir das Herz. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, eigentlich, ich habe hier unseren Dreckeimer aus dem Garten dabei, eigentlich bin ich nur Dreck. Gell? Ich bin ein Fehler, ich bin ein Problem hier. Dass es mich gibt, ist schon ein Problem, ist schon zu viel, ist schon falsch. Das bricht mir das Herz. Und dagegen möchte ich heute mit all meiner Macht, mit all meiner Kraft und mit meiner Energie anpredigen und uns da ganz neue Perspektiven geben. Wir sind in der Predigtserie vom Scham zum Shalom. Und wir müssen heute über Scham reden. Denn Scham ist ein mächtiges Gefühl, ist eine mächtige Emotion. Wenn wir über die Scham nachdenken, ich würde sagen, die Scham ist mindestens ein dreischneidiges Schwert. Also Scham hat was Gutes, das hilft, das hält uns in unserer sozialen Balance, gell? Das verhindert, dass ich jetzt hier in meinem dreckigen Bau-T-Shirt komme oder ganz ohne T-Shirt, nur in Unterhose zum Beispiel. Oder weil ich zum Beispiel pinkeln muss, einfach kurz mich an die LED-Wand stelle und mich erleichtere. Gell? Wäre natürlich auch ein unvergesslicher Gottesdienst für alle Zeiten, das ist mir schon klar. Aber die Scham, die verhindert, dass ich mich so benehme. Und das ist gut, die hält uns alle in einer guten Balance. Es gibt auch die Scham für die Dinge, die ich getan habe und die nicht gut waren. Und das ist auch gut, das ist auch etwas Gutes. Also nehmen wir mal so einen typischen Abend, ich bin zu Hause, ich sitze auf dem Sofa, ich bin müde. War ein langer, anstrengender Tag und eigentlich will ich nur noch eins, YouTube kiffen, gell? Auf dem Handy oder am Laptop, einfach mich irgendwie bedüdeln mit irgendwelchen Videos und dann kommt eines unserer Kinder und will mir was erzählen und mir ist alles zu viel, gell? Und ich höre es mir so halber an, aber irgendwann höre ich es halt doch nicht mehr zu und das Kind spürt es und geht wieder weg. Hinterher schäme ich mich. Aber ist gut so, da kann man sich auch schämen, wenn man sich so verhält. Also ich habe mich nicht wie ein guter Vater verhalten. Also dieses Gefühl der Scham zeigt mir an, dass ich nicht der bin, der ich eigentlich sein könnte oder sollte. Also die Scham hat durchaus positive Aspekte. Aber dann gibt es noch was anderes und dann gibt es noch so eine Scham, nicht für das, was ich getan habe oder Falsches getan habe, sondern die Scham für das, was ich bin, gell? Dass wir uns dafür schämen, für das, was wir sind oder sogar, dass wir sind. Denn es gibt schon mal diese Folie. Die Scham dafür, dass ich bin oder was ich bin. Ich meine, wir alle, warum auch immer, liegt es im Sündenfall oder ich weiß nicht, woher es kommt, aber wir alle tragen diese Scham in uns. Nicht gleich stark, nicht gleich ausgeprägt. Ich erlebe, dass das auch immer weniger wird, je älter ich werde, aber diese Scham ist da. Und ich kenne diese Scham, diese Scham dafür, für was ich bin oder dass ich bin. Und immer wieder poppt es auch hoch in meinem Leben, in meinem Alltag. Als junger Mensch war das viel stärker. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich werde nie eine Frau finden. Mich will keine. Dann habe ich aber gedacht, ich versuche es trotzdem mal bei der Besten anzusetzen, die mir so einfällt. Und habe sie bekommen. Das war unfassbar, dass jemand zu mir Ja sagt. Das war unfassbar. Das hat mir aber auch geholfen, zu mir selber auch Ja zu sagen. Manchmal poppt es auch hoch. Ich will es ganz offen sagen, eine meiner Wurzelsünden ist die Maßlosigkeit. Ich tue mich endlos schwer, Maß zu halten. Also man kann sagen, bei mir gibt es eigentlich nur zwei Zustände im Leben, Fressen oder Fasten. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es stimmt halt schon. Und Fasten ist ein anderes Vorzeichen von derselben Maßlosigkeit, wenn man so will. Und jetzt im Moment bin ich nicht in der Fastenphase, ich sag's mal so. Und das sieht man mir an, ich kriege wieder Oberweite und alles. Und ich schäme mich so, aber schwarz deckt ja gut, habe ich gehört. Da kommt dieses Gefühl wieder, dann plötzlich schäme ich mich wieder und schäme mich für das, was ich bin oder das ich bin. Dass ich so schwach bin, dass ich mich nicht so im Griff habe. Manchmal passiert es mir auch bei der Arbeit, in der Regel mache ich meine Arbeit gut und gern und dann fällt mir wieder ein, Mensch, ich werde hier von Spenden bezahlt, jeder gibt hier irgendwas und das ist dann mein Gehalt. Und dann gibt es so Momente, wenn es nicht gut läuft oder wenn ich das Gefühl habe, das war jetzt gar nicht produktiv oder das war noch schlimmer, denke ich, bin ich es wirklich wert, dass man mich hier bezahlt? Dann ist sie auch wieder da, diese Scham. Nicht sehr häufig, nicht sehr stark, aber es kommt immer wieder. Ich glaube, es ist bei jedem so, bei manchen sehr stark. Da lähmt es fast und bei anderen wahrscheinlich mehr wie bei mir so punktuell. Die Scham für das, was ich bin oder die Scham, dass ich bin. Und diese Scham, die versuchen wir dann zu kompensieren, die führt dann zu Action, zum Beispiel zu einer Diät. Oder ich schreibe eine Mail um 23.45 Uhr an die Gemeindeleitung, Inhalt egal, jeder sieht, Hauptsache der schafft was. Da geht was, der ist sein Geld wert. So irgendwie in dem Sinn. Das wäre jetzt auch so eine Art, wie ich die tiefe Scham über das, was ich bin, versuche dann zu kompensieren. Also Scham, dreischneidiges Schwert, ist gut, hält uns in der sozialen Balance, das ist gut. Das ist auch gut, wenn es uns anzeigt, dass wir uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich uns verhalten sollten oder können. Aber die Scham für das, was ich bin oder dass ich bin, die ist auch teuflisch, die ist dämonisch, weil sie mir sagt, du als Mensch bist eigentlich, hast nicht verdient, hier zu sein. Du bist eigentlich als Mensch nur Dreck, ein Unfall. Du bist es nicht wert. Und dagegen müssen wir gemeinsam in der Bibel lesen und der Frage nachgehen, und das werden wir heute tun, wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Und dazu springen wir in die Bibel, ganz an den Anfang, erstes Buch Mose, Kapitel 1. Da erzählt Mose oder wer auch immer da dabei war, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und ihr kennt die Geschichte, die allermeisten werden sie kennen. Gott schafft die Welt in 6 Tagen. Er arbeitet 6 Tage und dann ruht er am 7. Tag aus. Und es beginnt damit, dass er das Chaos beseitigt und dass er Ordnung schafft, dass er Licht und Dunkelheit trennt, Wasser und Land. Und dann so in der Mitte der Arbeitswoche macht er sich dann an die Pflanzen und dann am vorletzten Tag kommen dann die Tiere dran. Und dann am letzten Tag, also bei uns wäre es der Samstagnachmittag, oder wenn man vom Sabbat her denkt, am Freitagnachmittag, also kurz vor Feierabend, da macht sich Gott dann an den Menschen. Am Samstagvormittag, da hat er noch die Landtiere gemacht und jetzt am Samstagnachmittag oder Freitagnachmittag sagt Gott, und Gott sprach, so ich habe hier Luther gewählt, ist so salbungsvoll, lasst uns Menschen machen, lasst uns Menschen machen, sagt Gott. Das uns, erste Irritation, ist es die Trinität, die Dreifaltigkeit, ist der göttliche Hofstaat, spricht Gott von sich einfach in Mehrzahl. Gott spricht, jetzt machen wir den Menschen. Am Samstagnachmittag, jetzt kommt der Mensch dran. Und dann erklärt er seine Erfindung und dann erklärt Gott, was, oder derjenige, der das aufgeschrieben hat, was die Idee ist vom Menschen. Also was ist eigentlich Sinn und Zweck von Menschen? Und da lesen wir, Gott sagt, jetzt machen wir den Menschen ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde oder über alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Also es gibt drei Lebensräume, schafft Gott für das Leben, das Wasser, die Luft und die Erde. Und jetzt am Samstagnachmittag sagt Gott, jetzt machen wir den Mensch. Jetzt machen wir den Mensch und der soll herrschen über alle Lebensräume, Wasser, Luft und über die Erde. Der soll herrschen über alle Tiere, über meine ganze Schöpfung. So, das ist die Idee, das ist der Plan. Und jetzt ist es ja so, ich habe gerade eine Baustelle bei mir, am Samstagmittag nochmal was Neues anfangen ist heikel. Vor allem, wenn ich am Samstagabend dann zu einer Rooftop-Party will oder sonst wohin. Ich habe nur ein begrenztes Zeitfenster und selten kommt da was Gescheites dabei raus. Es wird eigentlich immer ein Murks, weil ich will, Feierabend ist mir dann halt doch wichtiger, wie das alles pünktlich fertig zu bekommen. Bei Gott ist das anders, gell? Bei Gott ist die Idee und die Ausführung identisch. Bei mir ist meistens die Idee so und die Ausführung ist noch ein kleiner Schatten der Idee. Tut's auch und funktioniert ja auch und 80-20-Prinzip und so kennt ihr alles. Bei Gott gibt es kein 80-20-Prinzip. Das ist der nächste Vers. Was passiert? Gott macht es nämlich genauso. Genauso, wie er sich's vorgenommen hat. Keine Kompromisse, keine Einschränkung, kein Murks, gell? Kein halbfertiges Projekt, Hauptsache jetzt nur in Feierabend gehen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Was war die Idee? Ein Menschen zu schaffen, ein Wesen, das ihm gleich ist, das nach seinem Bild ist. Und was ist die Antwort? Er macht's. Gell? Da gibt's keinen Unterschied zwischen Idee und Umsetzung. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt bei Gott keinen Unterschied zwischen der Idee und der Umsetzung. Denn manchmal könnte man das Gefühl haben, wir sind so ein bisschen, ja, war eine gute Idee von Gott, die Menschheit zu machen, gell? War doch eine super Idee. Aber irgendwie in der Ausführung, irgendwo hat da irgendwas, ist da halt vermurkst, gell? So ein Samstagmittagprodukt. War halt irgendwie dann doch nichts, gell? Alles andere, alle Tiere super, aber bei uns, das ging in die Hose. Falsch. Gott hat eins zu eins umgesetzt, was er geplant hat. Nämlich ein Wesen zu schaffen, das ihm ähnlich ist, ein Wesen nach seinem Bild und dann wird es wiederholt, zu seinem Bild schuf er ihn und schuf sie als, und jetzt kommt es auch noch ganz interessant, als Mann und Frau. Beides, gell? Mann und Frau. Es ist nicht nur der Mann ins Bild von Gott geschaffen, es ist nicht nur die Frau ins Bild von Gott geschaffen, sondern der Mann ist ins Bild von Gott geschaffen, die Frau ist ins Bild von Gott geschaffen und Mann und Frau gemeinsam sind ins Bild von Gott geschaffen. Das ist die Umsetzung. Einwandfrei, ist absolut gelungen. Das ist der Mensch. Das war die Idee vom Menschen und das ist die Umsetzung. Keiner von uns kann sagen, naja, bei mir ist das was anderes. Ich bin vielleicht nicht gelungen. Jeder ist gelungen und jeder ist gewollt. Gott wollte die Menschheit auf diesem Planeten haben. Das ist seine Idee. Und deshalb hast du das Recht, hier zu sein. Du hast das Recht, hier zu leben. Du bist ein Segen für diesen Planeten. Du bist ein Segen. Du bist willkommen hier. Weil deshalb hat Gott uns geschafft. Er hat uns gewollt und gemacht und hat uns hier eingesetzt auf diese Erde. Also, und dann fällt uns auf, wenn man das so liest, also derjenige, der das aufgeschrieben hat, der wollte, dass wir uns vor allem eine Sache verstehen über den Menschen. Weil da steht, dreimal steht es drin, dass wir zum Bild Gottes geschaffen sind. Ein Bild, das uns gleich sei, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und dann nochmal zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wiederholungen im Hebräischen sind wie Verstärkungen. Also der Punkt hier ist, dass wir Abbilder, Bilder Gottes sind. Und jeder, der das liest, soll eine Sache verstehen über den Menschen. Gott hat uns gemacht als seine Abbilder, als seine Ebenbilder. Wir sind ihm gleich oder ähnlich. Das löst in mir als Theologe dann ganz verschiedene Fragen aus. Vor allem, wenn jetzt Gott den Menschen als sein Bild schafft, dann ist ja der Mensch sozusagen ein Gottesbild, ein Abbild Gottes. Kennt ihr das zweite Gebot? Das ist die übernächste Folie. Das zweite Gebot der 10 Gebote, da sagt Gott was ganz Interessantes. Natürlich viel später, gell? Erst wird geschaffen und dann kommen die 10 Gebote. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer, wieder auf allen 3 Lebensräumen. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Das finde ich komplett wild, gell? Also Gott hält sich nicht an seine eigenen Gebote, könnte man jetzt mal unterstellen, und er tut sie auch nicht, weil er selber hat ja ein Gottesbild angefertigt, Mann und Frau, die Menschheit, wir Menschen, wir sind das Bild Gottes. Das ist jetzt was zum drüber nachdenken heute Mittag, warum hier so eine Spannung herrscht. Eine Auflösung für mich wäre, dass Gott so eine Art Markenschutz betreibt und sagt, also das bringt ihr nie so gut hin. Ihr könnt nie Gott so gut abbilden, wie ihr selbst als Abbilder Gottes seid. Und genau deshalb will ich nicht, dass ihr es versucht, weil das wird immer eine Einschränkung, das wird immer ein Kompromiss, das wird immer eine Schwierigkeit, wenn ihr das macht. Was heißt es, ins Bild Gottes geschaffen zu sein? Was bedeutet es? Was heißt es? Als Familie hatten wir dieses Jahr einen ganz fantastischen Familienurlaub. Wir waren in einer tollen Stadt, die heißt Mannheim. 3 Tage waren wir in Mannheim, Familienurlaub. Das war super. Das war eigentlich eine Art Weltreise für den kleinen Geldbeutel. Wir waren in Damaskus, in Seoul, in Peking, Istanbul, überall eigentlich. Haben Menschen kennengelernt und vor allem haben wir ganz verschiedene Dinge gegessen. Und ich zeige euch mal, was ich gegessen habe im koreanischen Restaurant in Mannheim. Das heißt, wenn ich es richtig weiß, Bim-Bam. Bim, oder Bim-Bim-Bam. Also entweder heißt es Bim-Bim-Bam oder Bim-Bam. Irgendwie so. Gell? So, ihr seht es hier und man kann sich eigentlich recht gut vorstellen, wie das schmeckt, gell? Und wie das riecht. Also man ahnt eigentlich schon, was für ein kulinarischer Genuss dahinter steckt. Aber es ist nur ein Bild. Gell? Es ist ein Bild von dem Essen. Und dieses Bild gibt uns einen guten Einblick, was ich da in Mannheim gegessen habe, wie Bim-Bam aussieht, wie Bim-Bam schmeckt, wie das so atmosphärisch ist. Aber ich kann es eben nicht essen, ich werde davon nicht satt, ich kann es nicht riechen, ich kann mir es eben nur vorstellen. Und was ist der Punkt? Ein Bild ist immer ein Abbild von dem Gegenstand, aber nie der Gegenstand selbst, den es abbildet. Das ist eigentlich fast ein bisschen kindisch so zu denken, aber genau das ist hier der Punkt. Wenn wir ein Abbild von Gott sind, dann sind wir nicht Gott. Wir sind nicht Gott. Wir sind ein Abbild von Gott. Das heißt, wir sind nicht der Schöpfer aller Dinge, aber wir sind ein Abbild vom Schöpfer aller Dinge und an uns und durch uns Menschen, Mann und Frau, Mann für sich, Frau für sich, Mann und Frau zusammen, kann die ganze Schöpfung in allen Himmelsbereichen, Luft, Wasser, Erde, erkennen, wer Gott ist. Wir repräsentieren Gott selbst in dieser Welt. Und dann stellt sich die Frage, okay, was heißt es denn, Bild zu sein? Also was ist jetzt hier der Aspekt? Was ist die Ähnlichkeit zu Gott? Welcher Aspekt ist die Ähnlichkeit zu Gott? Und hier gibt es in der Theologie also unglaublich viele Theorien. Also was heißt es denn? Was wäre jetzt der Vergleichspunkt? Was macht uns denn so ähnlich zu Gott? Ist es unsere Intelligenz? Und dann schaut man wieder Doku über Delfine und denkt, naja, oh, die sind ja auch ganz intelligent, kann es das sein? Ist es die Fähigkeit, vorauszusorgen? Ist es die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen? Was ist der Punkt hier? Ist es der aufrechte Gang? Was ist der Punkt? Hat Gott 5 Finger an jeder Hand? Hat Gott überhaupt Hände? Was macht uns, was ist das, was ist die Ebenbildlichkeit zu Gott? Was ist der Punkt? Ich folge da einem, man nennt es funktionalen Ansatz. Ich glaube tatsächlich, der Punkt ist der, dass wir Gottes Ebenbilder sind und das, weil wir den Auftrag haben, zu herrschen, tatsächlich zu herrschen. Ich meine, das ist der Punkt. Wir sind Gottes Ebenbilder, weil wir hier Verantwortung übernehmen, weil wir hier gestalten sollen, so wie Gott selbst auch gestaltet und herrscht und leitet und lenkt. Wir haben Psalm 8 gehört zum Anfang, das ist ein ganz fantastischer Psalm und der geht folgendermaßen, da wird das Ganze besungen und ich finde, das verstärkt es noch richtig gut. Es ist die nächste Folie. Da geht es auch über den Menschen und die Schöpfung. Du hast ihn, den Menschen, zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, alles, die ganze Schöpfung, Schafe und Rinder, allzumal dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Also hier wird über alle Lebensräume, in allen Lebensräumen hat Gott uns Menschen als Herrscher eingesetzt. Gell? Sind wir in Verantwortung? Sollen wir mit Macht gestalten? Und dann wird es interessant, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aber wir sind nicht die letzten Herren. Der letzte Herr ist Gott selbst, aber er gibt uns Verantwortung. Also man könnte sagen, wir sind so eine Art Mittelmanager. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Gell? So mittleres Management der Schöpfung. Das ist unser Job. CEO ist Gott selber. Und dann kommen aber wir. Wir haben Verantwortung. Es geht darum, wirklich zu gestalten, einzugreifen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Als wir in Mannheim waren, wir haben ja einen Hund zu Hause und Hühner und alles Mögliche, haben unseren Neffen gefragt, ob er unser Haus hüten würde. Und wie er das macht, war mir eigentlich egal, Hauptsache er macht's. Gell? Er war, wenn man so will, unser Mittelmanager. Gell? Er hat uns vor den Hühnern und Hunden repräsentiert und vertreten. Er hat dafür gesorgt, dass alles läuft und er hat es ganz einwandfrei gemacht. Gell? Er hatte Macht, er hatte Autorität über dieses Haus, über unser Haus, aber es war in dem Fall, hatte er die Autorität gehabt. Ich glaube, genau das ist hier der Punkt. Das ist das, was Gott uns zuspricht und was Gott uns ermöglicht. Die Frage ist natürlich, herrschen, Macht ausüben, das ist für uns schwierig und es ist ja auch schwierig, da läuft richtig viel Schwieriges, aber wir haben Macht, das ist ja gar keine Frage und wir wissen, dass wir Macht haben. Was heißt es zu herrschen? Was heißt es zu herrschen? Hier habe ich zwei Punkte, zwei Bilder. Das erste Bild, das ist von einem Garten. Ich habe hier ein Bild dabei von einem Garten, den hat meine Frau letztes Jahr übernommen. Die Vorbesitzer hatten den vor ein paar Jahren sehr gepflegt, aber dann ging es gesundheitlich nicht mehr und war schwierig und dann ist der halt komplett überwuchert. Gell? Also das war eine Wildnis, bis meine Frau kam. Gell? Dann wurde gerodet, haben wir 3 Kubik Beton geholt, haben Randsteine gesetzt, haben da gearbeitet und dann kam das dabei raus. Gell? So sieht es jetzt aus. Gell? Ein richtig schöner Garten, ja. Und was tatsächlich sehr erstaunlich ist, dass mit ihrem Eingreifen die Vielfalt zugenommen hat. Das wurde nicht weniger. Vorher gab es eigentlich vor allem Weinreben und Himbeeren, Brombeeren, so Zeug halt. Alles, was alles andere zu Tode erdrückt und erschlingt. Und durch ihr Eingreifen, durch ihre Herrschaft, wenn man so will, ist da plötzlich eine Riesenvielfalt entstanden. Das ist wirklich enorm. Das ist, da passiert plötzlich was, mir kam es vor, als hat dieser Garten nur darauf gewartet, dass endlich wieder jemand kommt und Verantwortung übernimmt. Der Garten hat förmlich danach geschrien, dass jemand kommt und sagt, pfleg mich, hau das Unkraut weg, kümmere dich um mich. Und der Garten dankt mit, wir essen seit Wochen Salat, Zucchini in allen Varianten, gell? Also unfassbar, da kann man eigentlich gar nicht zunehmen, gell? Da ist ein großes Geheimnis drin. Wie soll denn das gehen? Unfassbar. Und gerade diese Woche habe ich was gelesen in der Taz, das hat mich dann selber komplett überwältigt. Die Zeitung ist ja gerade ein bisschen in Verruf. Aber ich dachte, genau das ist der Punkt. Weniger Menschen sind nicht automatisch gut für die Natur. Gell? Mehr Menschen sind schlecht für die Artenvielfalt, also erholt sich die Natur wieder, wenn die Bevölkerung schrumpft. Japan zeigt, nicht unbedingt. Das ist sehr bemerkenswert. Gell? Wir sind so besessen von diesem Gedanken, dass wir Menschen schlecht sind für diesen Planeten. Wir schämen uns den lieben langen Tag. Da fliegt man in Urlaub und hinterher große Scham und will es keinem sagen. Tatsächlich, wenn Menschen hier auf der Erde leben, passiert was und die Natur reagiert darauf. Und das Phänomen ist, dass man jetzt in Japan feststellt, wenn sich diese Reisterrassen, gell, wenn sich da keiner mehr drum kümmert, wenn niemand mehr die Landschaft pflegt und kultiviert, dann nimmt die Artenvielfalt ab. Ich war bei einem Vortrag und da hat jemand vom BUND gesagt, die höchste Dichte an Artenvielfalt in der Bodenseeregion aller Zeiten hatten wir vor ungefähr 80 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Früher war hier nur Urwald, Buchen. Es war einfach Buchenwald mit so ein bisschen drumherum. Und dann kam der Mensch und der Bevölkerungsdruck stieg und es gab immer sehr kleinräumige, natürlich Obstgärten und kleine Äckerle und viele Wiesen und Wiesenränder. Vor 80 Jahren hatte das quasi seinen Höhepunkt und dann kam natürlich auch wieder Schwierigkeiten mit Insektenbekämpfungsmitteln und so weiter. Da war die größte Vielfalt. Und wenn der Mensch geht, dann geht auch in der Natur was verloren. Das stimmt einfach nicht. dass wir ein Problem sind. Es stimmt nicht, das ist eine Lüge. Wir sind nicht das Problem für diesen, Planeten. Was wir tun, ist allerdings manchmal schon ein Problem. Gell? Das ist keine Frage. Aber wir sollten und dürfen uns befreien, und das ist die gute Nachricht von diesem, wir sind ein Problem für diesen Planeten, wir sind so schlimm. Das stimmt nicht. Gott hat uns gemacht, er hat uns eingesetzt. Wir dürfen hier aufrecht gehen und leben und schaffen und wirtschaften. Und die ganze Natur hat was davon. Ich sehe das übrigens auch an unserem Hund zu Hause. Gott hat nicht gesagt, der Hund soll herrschen über die Menschen. Und der probiert das immer wieder. Und das ist einfach ein Scheiß. Da geht es dem Hund schlecht und der Familie geht schlecht. Am besten geht es allen, wenn der Mensch über den Hund herrscht. Gell? Und wenn der ganz hinten steht in der Nahrungskette, da fühlt sich der Hund am wohlsten. Da weiß er. Und wir fühlen uns auch am wohlsten. Das stimmt einfach nicht, dass wir hier ein Problem sind. Gott hat uns zur Herrschaft berufen, das gilt tatsächlich. Also das war jetzt sehr, das war jetzt sozusagen nochmal der landwirtschaftliche Teil, jetzt gehen wir wieder in den persönlichen Teil. Was heißt es denn, zu herrschen? Zweiter Punkt, Jesus selbst ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt Paulus. Also wenn wir überlegen, wer das perfekte, vollkommene Abbild Gottes ist, dann fällt uns einer ein, und das ist Jesus. Und wenn Abbild Gottes sein bedeutet, zu herrschen, Verantwortung zu übernehmen, Führung zu zeigen, gell, zu gestalten, wie Gott zu sein, dann sehen wir an Jesus, wie das geht. Wir sehen an Jesus, was es heißt, zu herrschen, wie das vollkommene Menschsein aussieht, Verantwortung zu übernehmen, die Schwachen zu beschützen, gell, alle Menschen mit Respekt und Würde zu behandeln, das kann man von Jesus lernen. Hingabe, sich zu verschenken, dienende Leiterschaft, da sehen wir es vollkommen, was es heißt, wirklich zu herrschen, was es heißt, Bild Gottes zu sein. Der Punkt für heute ist, dass aus dem, was wir sind, nicht aus dem, was wir tun, sondern aus dem, was wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, eine unglaubliche Würde resultiert. Im Psalm 8, in dem Teil, den wir jetzt noch nicht gelesen haben, da heißt es, heute vorher haben wir es gehört, du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir Menschen sind gekrönt von Gott mit Ehre und Herrlichkeit. Unabhängig von dem, was wir tun, sind wir wertvoll. Sind wir hier auf diesem Planeten willkommen. Unabhängig von dem, wie du dich verhältst, bist du hier auf dieser Erde willkommen? Hast du das Recht, Teil dieser Menschheit zu sein? Teil der Menschheit zu sein, zu gestalten, dich einzubringen, hier mitzuleben. Und du darfst atmen, du darfst leben, du darfst essen und trinken, in Beziehung sein. Das ist gut, du bist willkommen hier. Es muss sich keiner schämen für das, dass er ist oder was er ist. Wir sind mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das ist absolut, absolut gute Nachricht. Wir waren bei der Scham, diese drei Klingen der Scham. Gell? Und da gibt es die Scham für das, was ich getan habe, und die gibt es tatsächlich. Gell? Also es gibt Dinge, die sind nicht gut, wo ich mich zu Recht schäme. Gell? Da könnte man sagen, da bin ich dreckig. Und dann gibt es noch die Scham für das, was ich bin. Und der würde ich entgegenhalten, du bist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und manchmal verwechseln wir Drecksein mit Dreckigsein. Da gibt es einen großen Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied, ob ich Dreck bin oder ob ich dreckig bin. Denn wir spüren manche Scham schon zu Recht. Wir spüren schon zu Recht, dass Dinge, die wir tun, aber als Menschheit, dass das nicht in Ordnung ist. Dass es böse ist, dass es teuflisch ist. Und dass manche Dinge, die ich denke oder sage oder tue, sind auch böse und teuflisch. Und dafür schäme ich mich zurecht. Da bin ich dreckig. Aber ich bin deswegen kein Dreck. Und das Schöne ist, Jesus, das vollkommene Ebenbild Gottes, er bietet uns Vergebung an. Er bietet uns Vergebung an für das, wo wir dreckig geworden sind. Er vergibt uns das, was wir getan haben, wenn wir ihn nur darum bitten. Vater, vergib uns unsere Schuld, vergib mir. Und Gott sagt, ich vergebe dir gerne. Ich vergebe dir gerne. Gell? Und wenn man jetzt den Dreck nimmt, gell, den Dreck nimmt und abwäscht, das wäre das Bild der Taufe, gell, das Wasser, das Jesus uns schenkt, wo er uns unsere Sünden abwäscht. Und ich wasche den Dreck ab, dann kommt das raus, was schon immer da war. Was schon immer da war. Ich habe hier so eine schöne Goldmünze, eine echte Goldmünze, die ist ja richtig schwer. Und ich werde auch unter Folter nicht verraten, wo ich sie her habe übrigens. Gell. Echte Goldmünze. Das ist das, was wir schon immer sind. Gut gemacht von Gott, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Ich finde im Moment, wer die Boulevardmedien liest, es gibt ein paar gekrönte Häupter, die verhalten sich gerade nicht sehr ehrenhaft. In England, in Norwegen und sonst wo, Thailand. Gell? Aber kommt jemand auf die Idee zu sagen, das sind keine Prinzen mehr oder das sind keine Könige mehr? Doch, die bleiben gekrönte Häupter. Das ändert ja nichts an ihrem Status, auch wenn sie sich verhalten unter aller Sau. Gell? Und ich glaube, das beschreibt auch unseren Zustand ganz gut. Wir sind dreckig, wir machen uns dreckig, aber es ändert nichts daran, dass wir unendlich kostbar und wertvoll sind. Und wenn man jetzt die Münze noch dreht, das ist das Allerbeste, das ist so ein australischer Goldnugget, dann sieht man da ein Bild drauf. Das Bild der Königin Elisabeth. Auch wieder ein Bild, ein Abbild. Und ich finde, diese Goldmünze, das ist das, was wir sind. Oft sind wir dreckig, machen uns dreckig. Aber wir sind kein Dreck. Wir haben Goldstatus. Unendlich wertvoll, weil Gott dich und mich geschaffen hat und weil Gott will, dass du lebst auf diesem Planeten. Du bist hier willkommen. Du hast Recht, Teil der Menschheit zu sein und jetzt zu leben, zu atmen und zu essen und zu reisen und zu arbeiten, in Beziehung zu leben. Du bist hier willkommen und du sollst hier leben. Gott will das. Und du bist kostbar. Und dein Mitmensch ist kostbar. Und wir alle, wir tragen auch ein Bild auf uns, nämlich das Bild des großen Königs. Gott, Herr, unser Herrscher, wie es im Psalm heißt, von Gott selbst. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Gott in unserer Nachbarschaft und wo wir sind, vor der Schöpfung zu repräsentieren. So zu herrschen, dass man Gott erkennen kann und sagen kann, wow, was für ein wunderbarer Gott. Herr, unser Herrscher, was für ein fantastischer Gott. Ich würde jetzt gern schließen mit einem Zuspruch. Mir ist aufgefallen, als ich jetzt in den letzten Wochen diesen Bibelvers bewegt habe, dass ich morgens anders aufgestanden bin. Ich bin aufgestanden und habe mich erstmal aufrecht hingestellt. Gell? Wie jemand, der gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre, wie jemand, der willkommen ist. Und meine Einladung an dich wäre es, jetzt aufzustehen. Gell? Hinzustehen, aufrecht hinzustehen. Darf man tun, wenn man will. Gell? Nicht wie ein geschlagener Hund. Gell? Nicht wie jemand, der hier eigentlich nicht willkommen ist. Sondern wie jemand, der hier willkommen ist. Gott will, dass du da bist. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist ein Geschenk für diese Menschheit. Und du bist ein Geschenk für diese Gemeinde. Das gilt. Halt dir das mal vor Augen. Und dann atme mal tief ein. Du hast das Recht, CO2 zu verbrauchen. Sauerstoff zu verbrauchen. Entschuldigung. Atme tief ein. Nimm Sauerstoff in dich ein, du darfst es, du bist willkommen hier, gell? Stell dich aufrecht hin. Und dann würde ich uns gerne noch etwas zusprechen, sozusagen die Quintessenz dieser Predigt, als Zuspruch. Du bist als Frau oder Mann Gottes Geschenk für diese Welt. Und es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, dass du bist. Und der Mensch, Mann oder Frau, der neben dir steht, ist auch Gottes Geschenk für diese Welt. Du hast Wert und du hast Würde. Und der Mensch neben dir hat Wert und Würde. Wir sind die Bilder Gottes in dieser Welt. Lasst uns gestalten und herrschen. Amen.